Randall Monroe. How to. Wie man's hinkriegt. Absurde, wirklich wissenschaftliche Empfehlungen für alle Lebenslagen. Unsere Blinkist-Bibliothek strotzt nur so vor tollen und nützlichen Ratgebern und praktischen Informationen zum persönlichen und beruflichen Wachstum. Diese Blinks hier sind, naja, sagen wir, anders. Sie sind sogar ziemlich genau das Gegenteil. In diesen Blinks erfährst du, wie du Dinge, die du nie vorhattest, auf Wegen tust, die dir nie im Leben in den Sinn gekommen wären. Du erhältst völlig unmögliche Lösungsvorschläge für extrem unwahrscheinliche Probleme, die trotzdem irgendwie auf echter Mathematik, Wissenschaft und Geschichte basieren. Warum? Um dich zum Schmunzeln zu bringen und dich dazu einzuladen, die Welt aus einer anderen und frischen Perspektive zu betrachten. Blink Nummer 1. Wenn du je mit einem Flugzeug abstürzt, dann versuch, möglichst langsam und ruhig zu landen. Hier kommt eine Frage, die in den meisten schlauen Ratgebern unbeantwortet bleibt. Was machst du, wenn du in einem Kleinflugzeug über eine Landschaft hinwegfliegst und die Maschine plötzlich den Geist aufgibt? Die offensichtliche Antwort lautet, du legst eine Bruchlandung hin. Schon klar, aber wo? Du kannst es mit einem frisch bestellten Acker versuchen. Ein Kornfeld tut's auch, solange es Sommer ist, also ungefähr Mitte Juni. Danach werden die Halme der Feldfrüchte nämlich zu lang und dick und dann könnte dein Flugzeug bei der Landung ungünstig zur Seite kippen. Ein Sonnenblumenfeld wäre daher auch keine gute Idee. Such dir alternativ eine Kuhweide, aber lass die Kühe am Leben. Ach ja, und schau, dass dir der Motor nicht ausgerechnet bei Regenwetter absäuft, denn dann wird es eine schlammige Sache. Lange Rede, kurzer Sinn. Am besten landest du auf dem Dach eines fahrenden Zuges oder LKWs mit Flachdach. So musst du deine Fluggeschwindigkeit nur auf das Tempo deiner rollenden Landefläche drosseln und setzt ganz geschmeidig auf. Denk aber daran, dass sich fahrende Züge und LKWs schon bei kleinen Bodenwellen ruckartig auf- und abbewegen, nicht dass du am Ende abprallst. Abgesehen davon ist das absolut machbar. Flugakrobaten können das, also warum soll das für dich ein Problem sein? Okay, aber was ist, wenn du über Wasser fliegst? Gute Frage. In dem Fall vollführst du das Landemanöver einfach auf dem nächstbesten Flugzeugträger. Oder auf dem Rumpf eines aufgetauchten U-Boots. Bitte aber die Kapitänin vorab per Funk so schnell wie möglich gegen die Windrichtung zu fahren. Dadurch blasen die beim Landeanflug Winde von bis zu 100 km pro Stunde entgegen, was dich stark genug bremsen sollte, um auf der kurzen Oberfläche zu landen. Am besten bremst du deine Fluggeschwindigkeit weiter ab, indem du die Schubhebel zurückfährst und deine Flügelklappen herunterfährst. Achtung, die Dinger müssen wieder hoch, sobald deine Maschine den Boden berührt, weil dich der Wind sonst gleich wieder vom Schiff bläst. Am besten behältst du ohnehin eine Hand am Schubhebel, damit du Stoff geben kannst, falls du die Landung vermasselst. Sicher ist sicher. Und in dem Fall kannst du dann auch gleich einen zweiten Anlauf nehmen. Blink Nummer 2. Die Befüllung eines Swimmingpools ohne Wasserleitung ist schwer, aber nicht unmöglich. So eine geglückte Bruchlandung ist natürlich ein Grund zum Feiern, auch um dich vom Schock zu erholen. Verbinde doch einfach beides bei einer Poolparty. Du hast keinen Pool? Das lässt sich ändern. Zum Glück kannst du einen Swimmingpool relativ einfach selbst bauen. Hebe einfach ein großes Loch aus und kleide es mit Folie aus, damit die Party nicht zur Schlammschlacht gerät. Dann musst du nur noch Wasser einfüllen. Damit das Becken groß genug für ein gescheites Sprungbrett ist, brauchst du etwa 90.000 Liter Wasser. Was du machst, wenn du keine Wasserleitung in Reichweite hast? Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, 90.000 Liter Wasser heranzuschaffen. Du könntest zum Beispiel 120.000 Flaschen stilles Gerolsteiner zu je 0,75 Liter über Amazon bestellen. Da zahlst du im 6er-Pack nur etwa 75 Cent pro Flasche. Inklusive Versandkosten von knapp 80.000 Euro kostet dich der Spaß also nur schlappe 170.000 Euro. Die Party will aber gut geplant sein. Amazon liefert innerhalb von 2 bis 3 Werktagen und dann brauchst du jeweils mindestens ein paar Sekunden, um jede Flasche einzeln aufzudrehen. Ein Tag hat aber nur 86.400 Sekunden. Wenn du den Extratag nicht mit eingeplant hast, musst du einen schnelleren Weg finden, um die Flaschen zu öffnen. Jetzt denkst du bestimmt, Kann ich die Dinger nicht einfach mit ordentlich Sprengstoff hochjagen? Auch das ist ein legitimer Vorschlag. Tatsächlich hat die US-Regierung im Jahre 1955 ganz ähnliche Versuche unternommen. Damals testeten die USA in Nevada, wie sich die Druckwelle einer Atombombe auf Trinkflaschen auswirkt. Ziel war es, die Resilienz von Lebensmittelvorräten für den Fall eines postnuklearen Notstands zu testen. Das überraschende Ergebnis: fast alle Flaschen hielten den Explosionen stand. Gut, in den 1950er Jahren war Plastik noch kein gängiges Verpackungsmittel und die Flaschen folglich aus Glas und Metall. Die Tests legen trotzdem nahe, dass es eine schlauere Art geben muss, viele Flaschen auf einmal zu köpfen. Am effizientesten wäre wohl ein industrietauglicher Plastikschredder wie der Brentwood AZ-15WL mit 15 Kilowatt Power. Solches Equipment verwenden auch Recyclinghöfe, um Flaschen aufzureißen. Und die verarbeiten pro Stunde bis zu 30 Tonnen Plastik und Flüssigkeit. Bei der Geschwindigkeit wäre dein Pool also in kaum mehr als 2 Stunden voll. Nun kosten industrielle Schredder in der Regel 5- oder 6-stellige Beträge, aber hey, vielleicht bekommst du das Gerät billiger, wenn du erwähnst, dass die einzige Alternative eine Atombombe ist. Blink Nummer 3. Mit den richtigen Werkzeugen lässt sich ganz einfach Erde ausheben. Du weißt jetzt, dass du deinen Pool mit 120.000 Wasserflaschen gefüllt bekommst. Nun kannst du dich ans Graben machen. Doch wie gräbt man ein so großes Loch? Das einfachste Instrument ist natürlich eine Schaufel oder ein Spaten. Je nach Beschaffenheit des Bodens förderst du damit pro Stunde zwischen 0,3 und einem Kubikmeter Erdreich zutage, sodass du nach 12 Stunden knochenharter Schaufelerei ein maximal 12 Kubikmeter großes Loch ausgehoben hättest. Das ist gerade hoch genug, um bis zur Schulter darin zu stehen und breit genug, um dich hineinzulegen. Für 90.000 Liter Wasser reicht das natürlich noch lange nicht. Zum Glück kannst du den ganzen Prozess mit einem Vakuumsauglader um das 10-fache beschleunigen. Das ist genau das, wonach es klingt. Ein riesiger Staubsauger, der Dreck einzieht. So ein Gerät hat aber noch ein anderes steinstarkes Feature. Eine Hochdruckpumpe, die selbst feste Erdschichten mit einem massiven Wasser- oder Luftstrahl zerkleinert, um die Stücke leichter aufsaugen zu können. Oder aber du sagst, pah, wenn schon, denn schon, dann empfehlen wir dir einen Bergbaubagger, den man aus dem offenen Tagebau kennt. Der Trick besteht darin, die Erde in Schichten auszuheben und den Ansatz jeder neuen und tieferen Schicht weiter in Richtung Lochmitte zu verlagern. Dadurch entstehen diese typischen Stufen oder Terrassen, die man aus den Medien oder von Satellitenbildern kennt. Genauso entstehen auch die gigantischen Gruben, die die Menschen für den Tagebau ausschachten. Eine der weltweit größten ist die Bingham Canyon Mine westlich von Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah, wo die Kumpel Kupfer fördern. Allein die Hauptgrube ist einen guten Kilometer tief und über 3 Kilometer breit. Das wäre wiederum ein wenig überdimensioniert für einen Swimmingpool, aber wenn du dir den monströsen Bagger schon anschaffst, kannst du ihn gleich für andere praktische Dinge verwenden. Zum Beispiel, um verbuddelte Piratenschätze zu finden. Der Legende nach befindet sich einer unter der Oak Island vor der kanadischen Küste von Nova Scotia. Das wäre doch was. Die Insel misst selbst an der breitesten Stelle weniger als 1,5 Kilometer und ist damit deutlich kleiner als die Hauptgrube am Bingham Canyon. Solange du außenrum irgendwie das Meer zurückhältst, könntest du einfach die ganze Insel ausheben, inklusive Fundament. Dann musst du den Aushub nur noch ordentlich sieben und fertig. Wenn es den Schatz gibt, wirst du ihn so auf jeden Fall finden. Blink Nummer 4. Beim Bau eines Lavagrabens dreht sich alles ums Wärmemanagement. Mit einem waschechten Piratenschatz im Rücken kannst du dir nun endlich all das leisten, wovon du immer geträumt hast. Das macht dein Zuhause allerdings auch zum begehrten Ziel für Einbrecher. Um dich zu schützen, hebst du am besten einen Graben aus. Noch sicherer wäre ein Lavagraben. Da du ja inzwischen Experte oder Expertin im Ausheben von Erdreich bist, konzentrieren wir uns direkt auf die Lavaherstellung. Alles, was du dafür brauchst, sind Steine und Hitze. Je nach Beschaffenheit musst du dein Geröll auf mindestens 800 Grad Celsius erhitzen, damit es schmilzt. Und wenn der dickflüssige Strom auch bei Tageslicht in diesem markanten Hellorange glühen soll, brauchst du sogar 1000 Grad. einigen wir uns der Einfachheit halber auf die Mitte, also 900 Grad. Jetzt wird es kurz knifflig. Sobald du die Lava in den Graben gießt, kühlt sie ab und erstarrt. Das heißt, dass du sie mit konstanter Hitzezufuhr flüssig halten musst. Am besten installierst du also bereits vorher ein Heizsystem unter dem Graben. Geeignet wäre eine gigantische elektrische Spule, quasi eine ultraheiße Fußbodenheizung. Denk nur daran, die Leitungen anständig zu isolieren. Bei einer Temperatur von 900 Grad verliert deine Lava etwa 100 Kilowatt Energie pro Quadratmeter. Wenn der Glutstrom heiß bleiben soll, musst du etwa die gleiche Menge an Wärme zuführen. Bei einem Strompreis von, sagen wir, 25 Cent pro Kilowattstunde kostet dich das 25 Euro pro Stunde und Quadratmeter Lava. Wenn dein Graben einen Meter breit ist und eine Grundstücksfläche von 10.000 Quadratmetern umschließt, sind das um die 150.000 Euro am Tag. Wir wissen, was du jetzt denkst. Das ist doch lächerlich. Es stimmt. Ein Meter Grabenbreite klingt nach wenig. Aber keine Angst. Die Luft im Umkreis wird so heiß, dass jeder Sprungversuch im Sekundenbruchteil zu schwersten Verbrennungen führt. Natürlich musst du auch zusehen, dass es in deinem Haus nicht zu heiß wird. Wenn du in der Nähe einer kühlen Frischwasserquelle lebst, kannst du das Problem aber glücklicherweise einfach lösen. Wasser hat eine gewaltige Wärmespeicherkapazität. Du musst es also nur durch die Wände deines Hauses pumpen und das Warmwasser abführen. Genauso kühlt Google eine seiner Serverfarmen an der finnischen Küste. Also warum solltest du das nicht einfach nachmachen? Blink Nummer 5. Mit genug Einfallsreichtum und Fleiß überlebst du auf dem Mars ohne irdische Energiequellen. Nun könntest du dich einfach an deinem Swimmingpool zurücklehnen, sicher von einem schützenden Lavastrom umgeben und könntest für immer von deinem Piratengold leben. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, bist du aber vermutlich ein Adrenalin-Junkie mit einem Hang zum Eskapismus. Womit wir bei der nächsten Herausforderung wären, einem Leben jenseits der mondänen Zwänge des Alltags, einem Leben auf dem Mars. Nehmen wir der Einfachheit halber an, du hast es bereits auf den roten Planeten geschafft und dir ein gemütliches marsianisches Zuhause geschaffen. Wie versorgst du es mit Energie? Natürlich könntest du dir irgendwelche Generatoren oder Aggregate von der Erde mitbringen, aber das wäre geschummelt. Halb aussteigen zählt nicht. Du musst deinen Strom aus lokalen Ressourcen beziehen. Das ist leichter gesagt als getan, denn die meisten irdischen Vorbilder fallen weg. Wasserkraft? Auf dem Mars gibt es keine Flüsse. Kernkraft? Kein Uran. Solarenergie? Die Sonne ist leider zu weit weg, um stark genug zu strahlen. Und was ist mit Windkraft? Die Marsatmosphäre ist leider so dünn und träge, dass sich die Turbinenblätter einer Windkraftanlage keinen Zentimeter bewegen würden. Es gibt aber auch hier eine Lösung, die diesmal drei Schritte umfasst. Der erste Schritt besteht darin, ein 5820 Kilometer langes Seil zwischen dem Mars und seinem nächstgelegenen Mond Phobos zu spannen. Nur nicht zu fest, das Seil soll schwingen können. Die Bahngeschwindigkeit des Mondes wird das Seil dann mit einem Tempo von 530 Kilometern pro Sekunde durch die Atmosphäre ziehen. Bei dieser Geschwindigkeit trägt der am Seil vorbeirauschende Astralwind etwa 150 Kilowatt pro Quadratmeter heran. Wenn du nur einen Bruchteil dieser Windkraft auffängst, reicht das locker für deinen Haushalt. Damit sind wir bei Schritt Nummer 2, der Energiespeicherung. Dazu musst du eine Windturbine an deinem interstellaren Seil befestigen. Hier besteht wohl das größte Risiko, dass etwas schiefläuft. Die handelsüblichen Windturbinen geben bei Überschallgeschwindigkeit den Geist auf. Was du brauchst, ist eine Überschall-Hochdruckturbine, wie sie in Düsenjets und Raketen verwendet wird. Im dritten und letzten Schritt musst du die Energie nur noch von der Turbine in dein Zuhause leiten. Du kannst sie per Mikrowellenstrahl übertragen oder in wieder aufladbaren Batterien speichern. Es ist deine lunarbetriebene Überschall-Hochdruckturbine, also mach einfach, was dir am besten passt. Blink Nummer 6. Mit ein bisschen Durchhaltevermögen reist du mit Überlichtgeschwindigkeit durchs All. Wenn es dir auf dem Mars zu langweilig wird, könntest du zu einer intergalaktischen Sternenfahrt aufbrechen. Um noch zu Lebzeiten etwas von deiner Reise zu haben, musst du mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen. Das ist zwar unmöglich, aber es gibt einen Trick, um die lästigen Limitierungen der Physik zu überlisten. Zuallererst brauchst du ein Raumschiff, das konstant mit 1G beschleunigen kann. Das entspricht dem Tempo, mit dem die Schwerkraft Objekte in Richtung Erdkern zieht, also ca. 9,8 Meter pro Sekunde. Das erscheint machbar, wenn man bedenkt, dass die Beschleunigungswerte von Raketen und Achterbahnen deutlich höher sind. Und in der Tat wären Werte über 1G theoretisch möglich, aber für den menschlichen Körper nicht mehr zu verkraften. Aus praktischen Gründen solltest du den Tempomat bei interstellaren Langstreckenflügen daher maximal auf 1G stellen. Aber keine Sorge, deine Geschwindigkeit nimmt stetig zu. Wenn du von der Erde aus losfliegst, bist du innerhalb von 4 Stunden am Mond, innerhalb einer Woche am Jupiter. Ab hier wird es ein wenig schräg. Der Relativitätstheorie zufolge nimmst du die Zeit mit zunehmender Reisegeschwindigkeit langsamer wahr als ein außenstehender Beobachter. Nennen wir das deine subjektive Zeit. Umgekehrt nimmt dieser außenstehende Beobachter die Zeit dann in Relation zu dir schneller wahr. Bezeichnen wir das als externe Zeit. Je länger und schneller du unterwegs bist, desto größer wird die Diskrepanz zwischen diesen beiden Wahrnehmungen. Nach einem subjektiven Jahr konstanter Beschleunigung reist du dann mit 75% Lichtgeschwindigkeit. Aber in der externen Zeit jagst du schon seit 14 Monaten durch den Kosmos. Du hast also eigentlich schon deutlich mehr Strecke zurückgelegt, als du von einem subjektiven Jahr erwartet hättest. Je länger du weiter beschleunigst, desto mehr Extrameter machst du pro subjektivem Jahr. Nach 2 subjektiven Jahren konstanter Beschleunigung hast du schon über 2 Lichtjahre an Strecke hinter dich gebracht. Das heißt, dass du in deiner subjektiven Zeit schneller als das Licht warst. Ein weiteres subjektives Jahr später hast du schon über 10 Lichtjahre überwunden. In derselben Zeit sind für alle anderen über 10 Jahre vergangen. Das heißt, obwohl du aus der externen Perspektive noch immer leicht unter Lichtgeschwindigkeit reist, schießt du in deiner subjektiven Zeit viel schneller durchs All. Nach 20 subjektiven Jahren würdest du bereits mehrere Milliarden Lichtjahre pro subjektivem Jahr zurücklegen. Nach 30 Jahren konstanter Beschleunigung wäre das Universum dann um etwa 10 Milliarden Jahre gealtert. Bis dahin sind die meisten Sterne verglüht, aber denk nur, wo du bis dahin überall gewesen bist. Blink Nummer 7. Historische und wissenschaftliche Kenntnisse helfen, das Alter von Menschen zu bestimmen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wenn ich in 30 subjektiven Jahren Milliarden Jahre in die Zukunft reise, wie alt bin ich dann? Damit sind wir bei der nächsten, wieder etwas bodenständigeren Frage. Wie erfährt man das Alter anderer Menschen? Klar, du könntest einfach fragen, aber das geht auch kreativer. Die Welt um uns herum verändert sich unaufhaltsam. Und manche dieser einschneidenden Ereignisse schreiben sich wie Zeitzeugnisse in unsere Körper ein. Wenn du weißt, wonach du Ausschau halten musst, kannst du das Alter von Menschen anhand dieser Spuren ablesen. Ein Beispiel. Zwischen 1945 und 1962 führten die USA und die Sowjetunion tausende Atomwaffentests durch. Der Großteil der nuklearen Sprengköpfe wurde unter freiem Himmel gezündet, sodass die Explosionen giftige Schadstoffe in die Atmosphäre schleuderten. Einer davon war das chemische Element Strontium-90. Es wurde später bei zahlreichen Kindern nachgewiesen, die in den frühen 1960er Jahren aufwuchsen. Strontium-90 hat eine ähnliche molekulare Struktur wie Calcium und fand sich daher auch in den Zähnen und Knochen der Kinder. Sowohl Zähne als auch Knochen werden im Laufe der Zeit erneuert, wobei das bei Zähnen länger dauert. So kam es, dass das Strontium-90 bei den kontaminierten Kindern im Laufe der Zeit vollständig durch Calcium ersetzt wurde. Kinder, die damals gerade ihre bleibenden Zähne bildeten, tragen allerdings bis heute geringe Mengen des Stoffes im Gebiss. Das heißt für dich, wenn du erhöhte Strontium-90-Werte in den Zähnen einer Fremden findest, weißt du, dass du es mit einer Babyboomerin zu tun hast. Wenn du dagegen erhöhte Bleiwerte in den Zähnen findest, handelt es sich entweder um eine Babyboomerin oder um eine Vertreterin der Generation X. Beide Gruppen wuchsen in Zeiten auf, in denen die Leute Autos fuhren, die die Luft mit massenweise Blei verpesteten. Die resultierende Bleibelastung nahm Mitte des 20. Jahrhunderts zu und fand ihren Höhepunkt 1972. Übrigens, wenn du die ab 1972 geborenen Vertreter der Generation X von allen davor unterscheiden willst, musst du einfach nur ihre Arme auf die markanten Narben der Pockenschutzimpfung untersuchen. In den USA wurden die Standardimpfungen nach der erfolgreichen Ausrottung der Krankheit im Jahr 1972 eingestellt. Die kleine ovale Narbe, die sich meist am Oberarm befindet, ist also ein zuverlässiges Distinktionsmerkmal. Blink Nummer 8. Du kannst auch ohne Charisma, Kompetenz und Vision in die Politik gehen. Nachdem du jetzt von einer Bruchlandung bis zum Überlichtgeschwindigkeitsflug so ziemlich alles erlebt hast, solltest du inzwischen berühmt sein. Es wäre also an der Zeit, über eine Karriere in der Politik nachzudenken. Womit wir bei der letzten Frage wären: Wie gewinnt man Wahlen? Du könntest den Standardweg gehen und die Wähler von dir und deinen Plänen überzeugen. Dafür bräuchtest du allerdings Charisma, eine mitreißende Zukunftsvision, reichlich politische Erfahrung und die Ausdauer für eine stressige Kampagne. Oder aber du machst es dir einfach und erschummelst dir die Stimmen. Zum Beispiel, indem du deinen Namen änderst. 2016 gab sich ein Kanadier den sperrigen Namen Above the None of the, um seine Chancen bei den Regionalwahlen in der Provinz Ontario zu steigern. Er ging davon aus, dass der Stimmzettel die Nachnamen der Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge aufführen würde. Eine Frau namens Jane Doe würde demnach unter Doe Jane relativ weit oben in der Liste stehen. Sein Name, so das Kalkül, würde mit Z None of the Above ganz am Ende stehen und mit seiner satirischen Botschaft all die politikverdrossenen Protestwähler ködern. None of the Above. Keiner von den oben genannten. Die Rechnung ging nicht auf, weil der Stimmzettel die Kandidaten leider doch mit dem Vornamen voranlistete. Above None of the konnte die Wahl nicht für sich entscheiden. Wenn du US-Amerikaner wärst, könntest du immer noch nach Pennsylvania ziehen und dich in Bob Casey umtaufen. Immerhin haben sich seit 1960 5 verschiedene Bob Caseys aus Pennsylvania um diverse politische Ämter beworben. Das hat mehrmals für Verwirrung gesorgt. 1976 zum Beispiel tummelten sich in Pennsylvania 3 Bob Caseys. Einer war ein staatlicher Rechnungsprüfer, ein zweiter bewarb sich um das Amt eines staatlichen Schatzmeisters und der dritte um einen Sitz im Kongress. In der Gerüchteküche hieß es, der zweite und dritte Bob versuchten, Nutzen aus dem politischen Renommee des erfolgreichen ersten zu schlagen. 1978 bewarb sich der erste Bob Casey bei den Vorwahlen um das Amt des Governors, während ein vierter Bob Casey für das des Lieutenant Governors kandidierte. Der erste verlor die Vorwahlen, vielleicht auch, weil manche Leute dachten, er wolle seine Chancen durch eine ungültige Parallelbewerbung erhöhen. Als er sich 1968 wieder bewarb, nannte er sich vorausschauend The Real Bob Casey. Er gewann und blieb 8 Jahre lang im Amt. 1998, 2 Jahre nach seiner Pensionierung, startete sein Sohn eine bis heute andauernde, erfolgreiche politische Karriere. Und nun rate mal, wie er heißt. Das waren die Blinks zu How To von Randall Monroe. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass es nie schaden kann, für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Du kannst ein Flugzeug auf einem U-Boot-Bruch landen, einen Pool mit 120.000 Flaschen Gerolsteiner füllen, dein Haus mit einem Lavastrom schützen und auf der Suche nach einem Piratenschatz eine ganze Insel ausheben. Du kannst dein Aussteigerhaus auf dem Mars mit Mondwindkraft betreiben, das Alter fremder Menschen mit Hilfe deines Wissens über Geschichte und Nuklearwaffen erraten und bei Bedarf sogar schneller als das Licht reisen. Wer weiß, wozu dieses Wissen irgendwann gut ist. Und wenn alles schief geht, kannst du dich immer noch in Bob Casey umbenennen und in der Politik Karriere machen. Und hier noch ein Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Sei vorsichtig mit Phobos. Bezüglich der Stromversorgung deines Marshäuschens haben wir dir eine Kleinigkeit verschwiegen. Okay, es ist eine größere Sache. Phobos bewegt sich nämlich nicht wie unser Mond immer weiter von der Erde weg, sondern sukzessive auf den Mars zu. Irgendwann werden die beiden kollidieren. Aber aufgepasst! Je mehr Windturbinen du an dein Mondseil klemmst, desto schneller wird dieser Tag kommen, denn das Gewicht der Maschinen zieht den Mond näher an den Mars heran. Doch keine Angst! Phobos ist gerade einmal so groß wie der Asteroid, der damals die Dinosaurier auslöschte.